Guten Morgen. Ich habe letzte Woche mal das Aldi-Prospekt angeschaut und wisst ihr, was mir da aufgefallen ist? Gar nichts. Nichts. Okay, ein stinknormales Aldi-Heft, man blättert es durch, es gibt Turnschuhe, es gibt Essen und so weiter und so fort. Und ich konnte es kaum glauben, deshalb habe ich sicherheitshalber noch das Lidl-Heft angeschaut und das ist bei uns immer in der Reihenfolge, erst Aldi, dann Lidl. Ich weiß, da scheiden sich schon die Geister. Aber was sehe ich bei Lidl? Auch nichts. Ein Gewinnspiel, okay, gibt es immer mal wieder. Essen, Non-Food-Angebote, absolut gar nichts. Und das ist doch schon irgendwie komisch, oder? Ich habe keine Ahnung, wovon ich rede, gell? Aber es ist komisch, denn normalerweise ist das Aldi- oder Lidl-Prospekt immer ein sicherer Indikator dafür, dass ein großes christliches Fest vor der Tür steht. Was sind die Hefte vor Weihnachten voll mit Tannenbäumen, Nikoläusen, Weihnachtspullovern und vor Ostern dann mit Eiern, mit Hasen und mit Eiern? Unverkennbar. Und jetzt Pfingsten. Hallo, das dritte christliche Hochfest, Aldi und Lidl. Wo sind die Sonderangebote für die sauren Feuerzungen von Haribo und die Windbeutel und die Brausetabletten? Der Punkt ist, Weihnachten und Ostern finden auch in säkulären Kreisen, in weltlichen Kreisen so eine wahnsinnig hohe Akzeptanz. Wenn auch meistens so verflacht und kommerzialisiert, dass von der Botschaft nichts mehr bleibt. Aber immerhin haben sich diese beiden Feste so in unsere Kultur eingebrannt, dass bis heute immer 3 Monate vorher ganz bestimmte Schokospezialitäten in die Regale kommen. Und bei Pfingsten, dem dritten christlichen Hochfest, ist das nicht der Fall. Und ich frage mich, warum? Warum ist das so? Ist es, weil man mit Jesus, ja, Weihnachten, Ostern, da geht es um Jesus, weil man mit ihm einfach mehr anfangen kann als mit dem Heiligen Geist? Jesus ist ein echter Mensch, der auch noch gute Sachen gesagt hat. Sachen, die nicht nur von Christen geschätzt werden, sondern ja eigentlich von Anhängern fast jeder Glaubensrichtung. Selbst im Islam ist Jesus mit dem, was er gesagt hat, anerkannt als Prophet. Vielleicht ist es, weil der Heilige Geist irgendwie sowas Ungreifbares ist für die Menschen. Schaut, mit Jesus kann ich eigentlich fast überall ankommen. Die goldene Regel, die er in der Bergpredigt gesagt hat, sie hängt sogar im Klassenzimmer meines Sohnes. Und er hat jetzt keine, nicht dass ich wüsste, christliche Lehrerin. Aber die Person des Heiligen Geistes, der mit dem Vater und dem Sohn Gott ist, ist irgendwie so diffus für viele Menschen.
Und damit ist es auch scheinbar dieses Pfingstfest.
Und das gilt für den 0815 Supermarktkäufer genauso wie für viele Christen. Und weil auch viele Christen so ein diffuses, schwammiges Bild vom Heiligen Geist haben, darf ich euch heute mit hineinnehmen in dieses Pfingstereignis und das Umfeld und die Geschichte von Pfingsten in der Bibel, in der Apostelgeschichte 2. Und ich werde so ein Schlaglicht auf so 3 Thematiken heute mal geben. Die Geschichte von diesem Pfingstfest im Alten Testament, dann die Bedeutung des Pfingstwunders im Neuen Testament und was Pfingsten eigentlich für uns heute für eine Bedeutung hat. Und mir ist dabei wichtig zu sagen, dass ich jetzt hier in den kommenden Minuten keinesfalls diesen Text in seiner ganzen Tiefe ergründen kann. Ja,
wer die Bibel schon mal mehrmals durchgelesen hat, weiß, man entdeckt immer wieder Neues, immer und immer wieder.
Deswegen will ich euch verweisen auf die Pfingstpredigten, die ich schon mal halten durfte vom letzten Jahr und von 2018.
Und da geht es jeweils um andere Aspekte vom Pfingstfest. Man findet die auf der Homepage.
Da geht es zum Beispiel um die Zungenrede oder wie wir auch dem Heiligen Geist mehr Raum in uns geben können.
Und ich lade euch ein, dass ihr mit mir lest. Wenn ihr eine Bibel dabei habt, schlagt gern auf. Apostelgeschichte 2, die Verse 1 bis 13. Das Pfingstwunder. Und als der Pfingsttag gekommen war, waren sie alle an einem Ort beieinander. Gemeint sind die Jünger von Jesus. Und es geschah plötzlich ein Brausen vom Himmel, wie von einem gewaltigen Wind, und erfüllte das ganze Haus, in dem sie saßen. Und es erschienen ihnen Zungen, zerteilt wie von Feuer, und er setzte sich auf einen jeden von ihnen. Und sie wurden alle erfüllt von dem Heiligen Geist und fingen an zu predigen in anderen Sprachen, wie der Geist ihnen gab, auszusprechen. Es wohnten aber in Jerusalem Juden. Die waren gottesfürchtige Männer aus allen Völkern unter dem Himmel. Als nun dieses Brausen geschah, kam die Menge zusammen und wurde bestürzt, denn ein jeder hörte sie in seiner eigenen Sprache reden. Sie entsetzten sich aber, verwunderten sich und sprachen: Siehe, sind nicht diese alle, die da reden, aus Galiläa? Wie hören wir denn jeder seine eigene Muttersprache? Parther und Meder und Elamiter und die wir wohnen in Mesopotamien und Judäa, Kappadokien, Pontus und der Provinz Asien, Phrygien und Pamphylien, Ägypten und der Gegend von Kyrene in Libyen und Einwanderer aus Rom, Juden und Judengenossen, Kreter und Araber, wir hören sie in unseren Sprachen von den großen Taten Gottes reden. Sie entsetzten sich aber alle und wurden ratlos und sprachen einer zu dem anderen: Was will das werden? Andere aber hatten ihren Spott und sprachen: Sie sind voll von süßem Wein. Ich bete. Herr Jesus Christus, ich bitte dich, dass du durch deinen Heiligen Geist uns heute verstehen lässt, was dieser Bibeltext für unser Leben zu bedeuten hat. Amen. Ich komme zu meinem ersten Punkt. Wo kommt das Pfingstfest eigentlich her? Klar, vom Pfingstereignis, denkst du vielleicht. Dann ist aber seltsam, dass der ganze Abschnitt hier eingeleitet wird mit den Worten: Und als der Pfingsttag gekommen war, waren sie alle beieinander. Und hinterher passiert ja erst das Pfingstwunder. Ja? Was hat es damit auf sich? Das klingt fast, als hätte es einen Pfingsttag schon vorher gegeben. Und das ist auch so. Da steht schon was. Ja. Unser deutsches Wort Pfingsten leitet sich ab vom griechischen Pentekoste. Keine Ahnung, ob ich das richtig ausspreche. Und bedeutet der 50. Das hat wahrscheinlich im Deutschen mal jemand genuschelt. 50. Pfingsten. So entstand das Wort. Warum 50? Weil es sich um einen Feiertag handelt, der nach 3. Mose 23, 50 Tage nach dem Passafest gefeiert werden soll. Passa, das kennt man schon eher, ja, das ist ein Fest, das Fest, an dem die Israeliten kurz vor dem Auszug aus Ägypten das Blut eines geschlachteten Lammes an ihre Türpfosten streichen mussten, um dem Todesengel zu entgehen, der die Erstgeburten erschlug. Und hier sehen wir eine Vorschau auf Karfreitag, auf Jesus Christus, das Lamm Gottes, der durch sein Blut an einem Holzpfosten alle, die an ihn glauben, vor der Hölle rettet. Und mir ist noch eingefallen, das Kreuz ist eigentlich auch wie ein Türpfosten, denn Jesus sagt: Ich bin die Tür. Ja? Wer da durchgeht, ist gerettet. Und direkt im Anschluss an das Passafest wurde dann hier das, unten drunter, das Fest der Erstlingsgarben gefeiert. Und zwar am Tag nach dem Sabbat, also am Sonntag. Und das ist eine Vorschau auf Ostern, als Jesus als Erstling, so heißt es im 1. Korinther 15, von den Toten auferstanden ist. Als Erstling, weil ihm viele nachfolgen, die ihm vertrauen. Und dann 50 Tage, also 50 Tage, danach soll dann das Pfingstfest gefeiert werden. Ja, das alles wurde schon im 3. Buch Mose vorgeschrieben. Diese Feste sollen gefeiert werden. Und es war das Erntefest zum Abschluss der Weizenernte. Und damit ist Pfingsten eine Vorschau auf das Pfingstfest, so wie wir, die meisten von uns, das wahrscheinlich kennen. Und an diesem Tag, an diesem Pfingsttag, nach diesem Pfingstereignis, was ich uns eben vorgelesen habe, kamen 3000 Leute auf einmal zum Glauben. Ja, wenn das mal keine Ernte ist, oder? Seht ihr diese Parallelen? Pfingsten, das Erntefest. Pfingsten im Neuen Testament, auch ein Erntefest. Als Judith und ich vergangenes Jahr gemeinsam wieder angefangen haben, die Bibel durchzulesen, haben wir gemerkt, dass die Passagen mit diesen Vorschriften, zum Beispiel für Opferrituale oder eben auch für diese Feste, manchmal so ein bisschen schleppend sind, da durchzukommen, weil man denkt sich, was soll das denn? Ja? Was hat das für uns heute für eine Bedeutung? Was für einen Sinn macht es? Aber ich hoffe, ihr könnt hier schon sehen, dass auch in diesen Festen, die vielleicht so ein bisschen trocken rüberkommen im Alten Testament, eine Vorschau drin ist auf das, was Jesus und was der Heilige Geist im Neuen Testament gemacht haben. Und und dass sich diese drei Großereignisse von Jesu Tod, von seiner Auferstehung und dem Kommen des Heiligen Geistes genau an diesen Festen abspielen, das ist ja auch kein Zufall. Gott hat das alles souverän geplant. Es macht alles Sinn, es passt alles zusammen. Und dieses Prinzip gilt noch für viel, viel mehr, was im Alten Testament geschieht. Alles im Alten Testament deutet auf Jesus.
Und falls du dich manchmal so fragst, ja, wofür brauche ich denn das Alte Testament heute noch? Dann lade ich dich ein, das Alte Testament mal mit dieser Brille zu lesen, mit dieser Jesus-Brille.
Also, dass du schaust, was könnte mir jetzt dieser alttestamentliche Text über Jesus sagen?
Wie könnte er auf Jesus zeigen, so wie diese Feste?
Und dir wird unglaublich viel auffallen. Ja, ich habe das auch mal irgendwann gedacht, ja, das mache ich jetzt mal. Und es fällt einem so viel auf, was schon auf Jesus deutet.
So, und dieses alttestamentliche Pfingstfest erklärt auch, warum hier im Predigttext so viele Menschen in Jerusalem waren.
In Vers 5 lesen wir, sie waren Pilger.
Ja, sie waren Pilger aus aller Herren Länder, die eben zu diesem Fest in Jerusalem ankamen.
Und was sie da erlebten, war außergewöhnlich. Und damit schauen wir uns jetzt dieses neutestamentliche Pfingsten aus der Apostelgeschichte näher an.
Also, was bedeutet das Pfingsten im Neuen Testament?
Wir haben schon gelesen, ein Brausen ertönte vom Himmel wie von einem gewaltigen Wind.
Hier steht nicht, dass ein Wind wehte, sondern das war ein Brausen wie bei einem Wind.
Und man fragt sich vielleicht, es braust wie bei einem Orkan, ja, gewaltiger Wind, aber ich merke gar keinen Wind. Ja. Es rüttelt nichts an mir, nichts am Haus.
Woher kommt also dieses Brausen? Es kommt vom Himmel.
Und damit ist tatsächlich eben nicht der blaue Himmel, hier die Atmosphäre gemeint, sondern eben der göttliche Himmel, der Wohnort Gottes.
Was hier passierte, war also eindeutig ein übernatürliches Ereignis
und eben kein Wetterphänomen. Stellt euch vor, ihr hört das Geräusch von einem Orkan, aber es ist völlig windstill.
Ja, wir würden heute wahrscheinlich uns das irgendwie erklären können. Ja, hat jemand irgendwo seinen Lautsprecher von seinem Kinofilm zu laut aufgedreht und da weht halt ein Wind.
Aber damals gab es sowas ja noch nicht und es war klar, was hier passiert, ist nicht von Menschen, sondern von Gott.
Wie an Weihnachten der Himmel aufriss und die Hirten und den Hirten die Engel erschienen und sich an Karfreitag die Sonne verfinsterte und an Himmelfahrt der Himmel wieder auf sich öffnete und Jesus aufnahm, so haben wir auch hier so einen Moment, wo der Himmel die Erde berührt.
Und das wird auch noch sichtbar mit den Feuerzungen, die sich teilten und dann auf jeden der Jünger setzten.
Und das ist ja genial, ja. Das heißt ja, erst es kamen Zungen wie von Feuer und dann teilten die sich.
Es war erst eins, der eine Heilige Geist kommt auf jeden einzelnen Gläubigen
ganz persönlich und verbindet diese dann aber alle zur einen Gemeinde Jesu.
Und mir kam gerade so der Gedanke, das ist eigentlich ein schönes Bild dafür, dass wir hier in diesem Raum zusammensitzen und nicht jeder für sich
an seinem Livestream. Also Livestream ist super, ja, aber ich glaube, das ist nicht, sollte nicht zum Standard werden für uns.
Und dann folgt eben diese merkwürdige Sache, dass die Jünger plötzlich in anderen Sprachen sprechen, die sie nie gelernt haben. Und diese Sprachen werden verstanden von den jüdischen Pilgern. Also das sind nicht irgendwelche Sprachen, sondern Sprachen von den Menschen, die dort sind,
die zum Pfingstfest in Jerusalem sind. 15 irdische Sprachen werden uns hier bezeugt. Und die werden verstanden.
Und das Wunder der Zungenrede wird sozusagen erst komplett dadurch, dass es auch gehört und verstanden wird.
Man könnte sagen, es ist ein Sprachwunder und es ist ein Hörwunder. Es wird zweimal hier explizit gesagt, ja, jeder hörte sie in seiner Sprache von den großen Taten Gottes reden.
So viel in aller Kürze mal zu diesen wundersamen Erscheinungen am Pfingsttag. Wie gesagt, hört euch dazu gern nochmal die Predigt von vor 5 Jahren an.
Heute will ich den Fokus aber nicht auf diese Wunderzeichen direkt legen, sondern euch mit hineinnehmen, welche Bedeutung das neutestamentliche Pfingsten hat. Ich behaupte einfach mal, Pfingsten war ein einmaliges Ereignis, das sich in 4 Stufen vollzog. Muss ich vielleicht erklären. Weihnachten, Karfreitag, Ostern und Himmelfahrt. Ich denke, da sind wir uns einig, das waren einmalige Sachen. Jesus kam einmal auf die Welt, ist einmal gestorben, einmal auferstanden und einmal in den Himmel aufgefahren. Und Pfingsten, glaube ich, ist auch so ein einmaliges Ereignis.
Und so wie Weihnachten, Karfreitag, Ostern und die Himmelfahrt Jesu Realitäten geschaffen haben, in denen wir heute leben, so hat auch Pfingsten eine Realität geschaffen, in der wir heute leben.
Dazu später nochmal mehr. Vielleicht kommst du aus einer Pfingstgemeinde und wendest jetzt ein,
ja, der Burger kann mir viel erzählen, aber in der Apostelgeschichte wurden doch auch nach Pfingsten immer wieder Menschen mit dem Heiligen Geist erfüllt und redeten als Zeichen dafür in Zungen.
Ist das so? Ja, das stimmt. Das steht in der Bibel.
Natürlich.
Und manche Denominationen, christliche Gruppen, leiten daraus ab, dass eine Pfingsterfahrung für Christen immer wieder erfahrbar oder sogar immer wieder notwendig ist. Und ich kann verstehen, wie man darauf kommt. Zum Beispiel wird gesagt, dass die Taufe im Heiligen Geist eine Erfahrung ist, die erst einige Zeit nach der Bekehrung und der Wassertaufe stattfindet. Das wird bei uns im AB jetzt zum Beispiel nicht so gelehrt. Und ihr lieben Geschwister aus der Pfingstbewegung, falls ihr hier seid, und ihr lieben AB-Geschwister auch, nehmt das, was ich jetzt sage, nicht als Anlass für das Ziehen tieferer Gräben zwischen AB-Lern und Pfingstlern, sondern lasst euch herausfordern, das, was ich sage, mal anhand der Bibel zu prüfen. Einfach gucken, stimmt das, was ich sage? Genau, los geht's. Also, wenn wir uns die Begebenheiten anschauen, bei denen in der Apostelgeschichte auch nach diesem, sage ich mal, offiziellen Pfingstfest Menschen, die schon länger gläubig waren, mit dem Heiligen Geist erfüllt wurden, dann folgen diese Ereignisse einer Verheißung von Jesus. Und ich lese mal die letzten Worte von Jesus, bevor er in den Himmel auffuhr. Ah, da ist es. Jesus sagt, ihr werdet die Kraft des Heiligen Geistes empfangen, der auf euch kommen wird, und werdet meine Zeugen sein in Jerusalem und in ganz Judäa und Samarien und bis an das Ende der Erde. Sprich, die gute Botschaft von Jesus, das rettende Evangelium von Gottes Reich, sollte durch die Jünger in immer größer werdenden Kreisen verbreitet werden. Zuerst in Jerusalem, das ist der Punkt in der Mitte sozusagen. Hier geht es um Juden, die Jesus als den Messias erkannt hatten und an ihn glaubten. Dann geht es weiter mit Judäa, das wäre dann der Kreis da drumherum, einem Gebiet auf israelischem Boden. Und dort lebten viele gottesfürchtige Menschen, die eigentlich wie Juden lebten, aber nicht beschnitten waren. Das heißt, sie waren von ihrem Glaubensleben Juden, aber halt dann doch nicht so richtig. Ja, ihnen fehlte das Bundeszeichen. Dann Samarien wird hier erwähnt. Samarien war die Gegend, auch auf israelischem Gebiet, würden wir sagen, in denen ein Mischvolk lebte aus Israeliten und fremden Völkern. Wie es dazu kam, erkläre ich jetzt nicht, aber die Juden und die Samariter konnten sich nicht ausstehen. Ja, deswegen bringt ja auch Jesus dieses Gleichnis vom barmherzigen Samariter, um zu zeigen, hey, auch die können Nächstenliebe üben. Und dann letztlich sagt Jesus, bis ans Ende der Erde. Und das sind dann alle nicht-jüdischen Völker, die nicht im Gebiet Israels leben. Sie werden in der Bibel meist mit dem Begriff Heiden bezeichnet. Diese vier Gruppen zu erreichen, darin bestand jetzt also der Auftrag der Jünger. Und dafür erhielten sie den Heiligen Geist am Pfingsttag in Jerusalem. Und am selben Tag erreichten sie durch die Kraft des Heiligen Geistes eben Jerusalem. Ja? 3000 Menschen kamen zum Glauben durch die vollmächtige Predigt von Petrus. Und auch diesen gläubig gewordenen 3000 Juden in Jerusalem wurde der Heilige Geist verheißen. Wenn wir es Apostelgeschichte 2 weiterlesen, sagt Petrus, ihr werdet den Heiligen Geist empfangen. Also wir haben die Jünger, die durch den Heiligen Geist Zeugen in Jerusalem sind, wodurch dort die erste Gemeinde entsteht, die dann auch den Heiligen Geist bekommt. Die erste Stufe, der Punkt in der Mitte, ist also erfüllt aus dieser Verheißung von Jesus. Nach einiger Zeit wird die Gemeinde dann verfolgt und zerstreut sich. Und ab Apostelgeschichte 8 geht die Geschichte dann aus Jerusalem raus. Wir lesen dort, dass Philippus aus Jerusalem nach Samarien geht. Er predigt dort, Leute kommen zum Glauben und bekommen dann auch durch Handauflegung den Heiligen Geist und reden dann in Zungen, so wie beim ersten Pfingsttag. Das ist die zweite Stufe, der zweite Kreis erfüllt. Und das alles bisher war für die Apostel noch gut zu schlucken, glaube ich. Klar, dass Juden aus Gottes Volk sich bekehren würden zu Messias. Ja, damit haben alle gerechnet. Ja, das war das, wovon sie dachten. Naja, klar, es ist für die Juden da. Jesus ist für die Juden gekommen. Und dass die Samariter endlich erkennen, dass sie jahrhundertelang falsch lagen und endlich auch den Messias erkennen. Okay, das hat man wahrscheinlich auch noch irgendwie gut glauben können. Aber dass dann, jetzt kommt der dritte Kreis, einige Zeit später der römische Hauptmann Cornelius, es wird von ihm gesagt, er war gottesfürchtig, also einer, der nicht zum Bundesvolk der Juden gehörte, aber Gott fürchtete und wohnte auf jüdischem Boden in Judäa. Als er zum Glauben kommt und der Heilige Geist auf ihn fällt,
und er und sein Haus sich taufen lassen, darauf mussten die Judenchristen erstmal klarkommen. Und das war dann Stufe 3, der dritte Kreis. Und wir lesen dazu in Apostelgeschichte 10, ab Vers 44, während Petrus noch diese Worte redete, fiel der Heilige Geist auf alle, die dem Wort zuhörten. Wohlgemerkt, nicht Juden. Ja? Und die gläubig gewordenen Juden, die mit Petrus gekommen waren, entsetzten sich, weil auch auf die Heiden die Gabe des Heiligen Geistes ausgegossen wurde. Denn sie hörten, dass sie in Zungen redeten und Gott hochpriesen. Da antwortete Petrus, kann auch jemand denen das Wasser zur Taufe verwehren, die den Heiligen Geist empfangen haben, ebenso wie wir? Die entsetzten sich. Das kann doch nicht sein. Ja, jetzt verstanden sie, dass offenbar nicht nur Juden und ja, Halbjuden, so wie die Samariter, zum Reich Gottes gehören konnten, sondern offenbar auch komplett Außenstehende. Und dieses erneute Pfingsten machte es den Aposteln klar, Gottes Familie ist nicht mehr nur auf Israel beschränkt. Der Heilige Geist verbindet alle, die an Jesus glauben, als Gemeinde miteinander. Und ich denke, hier hat es den Jüngern so langsam gedämmert, dass sich gerade diese Verheißung, die wir hier lesen von Jesus, gerade erfüllte vor ihren Augen. Und so liegt es nicht fern, dass sie auch aus dem Gebiet von Israel hinaus in die Gebiete der Griechen, also in Heidengebiet gingen, weil sie hatten ja gehört, ja, Jerusalem, Judäa, Samarien und bis ans Ende der Erde. Sie gingen also ins komplette Heidengebiet, verließen israelischen Boden. Und in Ephesus war bereits eine kleine Gruppe von Christen entstanden. Wie die von Jesus gehört hatten, das weiß ich nicht. Aber als Paulus zu ihnen kommt, fragt er, ob sie denn schon den Heiligen Geist erhalten hätten. Wir sind jetzt in Apostelgeschichte 19. Und die antworten dann, dass sie noch nie etwas von einem Heiligen Geist gehört haben.
Heiliger Geist? Und Petrus fragt sie dann weiter so ein paar Sachen.
Er merkt noch, ja, sie sind noch nur auf die Taufe des Johannes getauft, aber noch nicht auf den Namen Jesus. Und er tauft sie dann erstmal richtig und schließlich legt er ihnen die Hände auf und die vierte Stufe von Pfingsten ist da. Der Heilige Geist kommt auf sie, sie reden in Zungen wie am ersten Pfingsttag.
Und später schickt Paulus dann diesen Ephesern einen Brief.
Und dort erklärt er nochmal, was hier eigentlich passiert ist. In Epheser 2, Vers 11 und die Verse danach, da erklärt er, dass sie früher als Heiden ausgeschlossen waren vom Bürgerrecht Israels und von dem Bund der Verheißung, doch dass sie jetzt durch das Blut von Jesus in diesen Bund aufgenommen sind. Und jetzt kommt's,
Epheser 2, Vers 18.
Ah, schade. Genau. Dort heißt es, denn durch ihn, sagt Paulus, durch ihn, also durch Jesus, haben wir alle beide, also Juden und Heiden, in einem Geist den Zugang zum Vater. Denn durch ihn haben wir alle beide in einem Geist den Zugang zum Vater.
Das ist übrigens ein trinitarischer Vers. Vater, Sohn, Heiliger Geist
spielen hier zusammen. Und das ist ein Kernaspekt vom Pfingsten. Der Heilige Geist verbindet alle, die an Jesus Christus glauben, egal welcher Herkunft sie sein mögen, zu der einen weltweiten Gemeinde Jesu. Und das ist schön. Und was wir hier gesehen haben, ist in diesen vier Stufen ist immer recht ähnlich verlaufen. Die Bekehrung und Taufe und das Empfangen des Heiligen Geistes sind hier noch voneinander getrennte Ereignisse. Denn sowohl die Apostel als auch diese Babychristen, zum Beispiel in Ephesus, die noch nicht so wirklich wussten, wie das Ganze läuft, sie mussten erst lernen, wie funktioniert es denn eigentlich, Christ zu werden, Taufe, den Heiligen Geist bekommen.
Aber seit, sag ich mal, diese Botschaft sich verbreitet hat und die Jünger und diese Christen in den fernen Ländern lernten, wie das Ganze funktioniert, seitdem folgen Christen dem, was Jesus im Missionsbefehl angeordnet hat. Und da sagt er ja, tauft sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes.
Und es erscheint mir logisch, dass seitdem jeder, der diese Taufe empfängt, also die standardchristliche Taufe, sage ich mal, und der gläubig ist, dass jeder darin sein Pfingsten hat und den Heiligen Geist bekommt.
Und das ist auch der Grund, warum ich glaube, dass jeder, der auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes getauft ist und auch an diesen Gott glaubt, mit diesem Geist getauft ist.
und nicht erst noch irgendwann später ein gesondertes Pfingsterlebnis haben muss, um dann doch wirklich echt den Heiligen Geist zu haben und Kraft zu haben, Zeuge zu sein. Aber auch wenn der Heilige Geist in jedem Christen wohnt, kann er klein gehalten werden. Paulus schreibt im 1. Thessalonicher 5, den Geist dämpft nicht. Dämpft nicht den Geist. Und wir können uns fragen, wenn vielleicht unser Leben gerade sich gar nicht so geisterfüllt anfühlt, wo liegt es denn vielleicht an uns, dass wir den Tempel des Heiligen Geistes, unseren Leib, anfüllen mit Schrott, sodass wir den Heiligen Geist zur Seite drängen und dämpfen? Und auch hier ist so ein sehr gutes Bild, die Geschichte von König Ahas, über die ich letztes Jahr am Pfingsten gepredigt habe. Ich mache voll die Werbung, voll blöd, sorry. Könnt ihr aber gern reinhören, ja, wenn ihr euch das näher interessiert. Aber auch ohne, dass wir den Geist bewusst dämpfen würden, gibt es aber auch Zeiten in unserem Leben, in denen wir uns einfach gar nicht so fühlen, als wäre der Heilige Geist noch da. Auch wenn wir jetzt nicht bewusst uns angefüllt haben mit irgendwelchem Zeug. Schaut, Jesus sagt zu Nikodemus im Johannes 3, Vers 8, der Wind weht, wo er will. Und du hörst sein Sausen, aber du weißt nicht, woher er kommt und wohin er fährt. So ist es bei jedem, der aus dem Geist geboren ist. Das finde ich eigentlich schon eine steile Aussage, ja. Jeder, der aus dem Geist geboren ist, erlebt es, dass er nicht weiß, ja, woher kommt der Wind, wo weht er hin. Ob er jetzt spektakulär wirkt oder von dir völlig unbemerkt an dir arbeitet, langsam, er wohnt in seinen Kindern. Und wenn du sein Kind bist, dann lass dir das heute gewiss gesagt sein. Mir wäre heute wichtig, dass du, wenn du gerade eher so ein Glaubenstief hast, dass du das nicht alleine trägst. Bring es doch in aller Ehrlichkeit vor Jesus. Er erträgt es und er kann helfen. Und es kann auch helfen, das gemeinsam mit Glaubensgeschwistern zu tun, zum Beispiel indem du nach dem Gottesdienst für dich beten lässt. Und zum Schluss will ich uns noch vor Augen malen, wie das Pfingstereignis in unsere Zeit hineinwirkt. Pfingsten war ja sozusagen das letzte Großereignis, sage ich mal, bei dem sich der Himmel und die Erde berührten und eine Person der göttlichen Dreieinigkeit umgezogen ist. Ich weiß nicht, wie ich es anders ausdrücken soll. Ja. An Weihnachten zog Jesus auf die Erde, vollbrachte hier sein Erlösungswerk und fuhr dann nach seiner Auferstehung in den Himmel auf. Und dann kam der Heilige Geist aus dem Himmel in die Kinder Gottes. So. Und das war es dann bis heute. Das war es dann bis heute an solchen göttlichen Himmel-Erde-Momenten. Als Jesus in den Himmel gefahren war, sagten zwei Engel zu den Jüngern, dass er so wiederkommen würde, wie sie ihn haben in den Himmel fahren sehen. Und danach erfüllte sich dann noch diese Verheißung des Heiligen Geistes, die Jesus gegeben hatte. Und seitdem, also jetzt knapp 2000 Jahre, leben wir in dieser gleichen geistlichen Epoche, dem Zeitalter der Gemeinde. Und diese Gemeinde besteht durch den Heiligen Geist. Oder anders gesagt, der Heilige Geist hat an Pfingsten eine Realität geschaffen, in der wir heute leben. Und zwar noch so lange, bis Jesus Christus wiederkommt. Und in dieser Zeit, also jetzt, gilt, was uns Antje vorhin über Pfingsten vorgelesen hat vom Propheten Joel. Wir sehen es auch hier. Wer den Namen des Herrn anrufen wird, soll gerettet werden. Und das allen Menschen zu verkündigen, das ist unser Auftrag, den wir als Zeugen für Jesus durch die Kraft des Heiligen Geistes erfüllen. Und ich will das jetzt ganz bewusst tun und euch das mal erklären, falls du das noch nie gehört hast, die Botschaft von Jesus. Du und ich, wir haben Schuld vor Gott und diese Schuld muss beglichen werden. Wir können diese Schuld nicht selbst begleichen, weil Schuld gegenüber einem unendlich heiligen Gott auch unendlich schwer wiegt. Gott selbst hat aus unfassbarer Liebe seinen Sohn Jesus Christus als Mensch auf die Erde gesandt. Der lebte ein sündloses Leben und nahm an deiner und meiner Stelle die unendliche Schuld auf sich in Form der Todesstrafe am Kreuz. Als sündloser Mensch, der gleichzeitig Gott ist, konnte er das tun. Er konnte die Schuld auf sich nehmen. Dann erstand er aus dem Tod auf und bietet den Menschen an, ihre Schuld an seinem Kreuz abzulegen. Auch dir. Und dadurch ewiges Leben in Gemeinschaft mit dem unendlich heiligen Gott zu haben. Wer also, wie hier Joel sagt, seinen Namen anruft, wird gerettet werden, wenn der große und schreckliche Tag des Herrn kommt. Und dieser Tag ist, wie gesagt, das nächste große Ereignis Gottes. Wenn das sein wird, niemand weiß es. aber sei bereit dafür. Wenn du spürst, dass du diesen Schritt vielleicht heute tun sollst, dann ist der Heilige Geist bereits an dir am Werk. Und dämpfe ihn bitte nicht. Bring deine Schuld heute zu Jesus. Er schenkt dir gerne das ewige Leben und dann auch seinen Heiligen Geist. Sprich gerne nach dem Gottesdienst jemanden an, wenn du weitere Fragen hast oder diesen Schritt gehen möchtest. Ich gehe noch einmal zurück zum Aldi-Prospekt. Vielleicht ist ja der Grund für die komplette Abwesenheit irgendwelcher Hinweise auf Pfingsten hier drin, der, dass nur die Kinder Gottes, die Gemeinschaft der Heiligen, die Gemeinde mit diesem Fest etwas anfangen kann, weil nur die Kinder Gottes ihn kennen, weil er nur in ihnen wohnt und weil er, der Heilige Geist, keinen Kommerz mit sich treiben lässt. Denn anders als Nikoläuse und Schokohasen gibt es ihn nicht bei Aldi und Lidl. Den Heiligen Geist gibt es nämlich nur geschenkt. Amen.